Nun, wir haben gestern Abend etwas zu der Frage gehört, weil wir ja die ganze Zeit vom Kommen des Herrn und von seinem Reiche gesprochen haben, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen in unserem Leben, dass wir teilhaben an dem Reiche Gottes. Und wir haben am Gleichnis bzw. an dem Bericht von Nikodemus gehört, dass der Jesus sagt, ihr müsstet alle von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Und in diesem Zusammenhang haben wir nun schon fast immer wieder in allen unseren Ausführungen ja gehört, dass es letzten Endes wichtig ist, dass wir dem glauben, was in der Schrift geschrieben steht, aber nicht nur das, sondern dass wir an den glauben, von dem die Schrift spricht. Und das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und ich möchte heute Abend einmal vom Worte Gottes her aufzeigen, was es mit diesem biblischen Glauben auf sich hat, weil nämlich es kaum ein anderes Wort gibt, was einer solchen Inflation und Missdeutung unterworfen ist, wie gerade die biblischen Begriffe Glaube, Liebe und noch manches andere. Ich möchte zu diesen Ausführungen einmal lesen. Wir könnten die Frage stellen, Glauben, wie macht man das? Oder welches ist nun der wirkliche rettende Glaube? Lese ich aus Hebräer 11, die Verse von 1 an. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wir lesen weiter aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Nägelmal sehe, meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in ihrer Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand dar und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und auf dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. Und aus dem Kapitel 3, von dem wir gestern gehört haben, noch die letzten zwei Verse, Kapitel 3, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Lieben, wir könnten noch eine ganze Reihe anderer Schriftstellen aufführen. Es gibt deren viele, die uns die Wichtigkeit des Glaubens vor Augen stellen. Alleine schon die Stelle aus Hebräer 11 würde genügen, damit wir es erkennen, wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott wohl zu gefallen. Dann sehen wir schon, dass jeder Mensch, der Gott wohlgefallen will, das heißt, der errettet werden will, glauben muss. Ich weiß, dass der Glaube in Verbindung mit der Gnade steht. Der Apostel Paulus belehrt uns in Epheser 2, aus Gnaden seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, auf dass sich keiner rühme. Es kann sich also keiner rühmen und sagen, mein Glaube, der hat es geschafft. Wir können nur glauben, weil der Herr uns seine Gnade angeboten hat. Und das werde ich nachher noch etwas ausführlicher sagen. Wir haben in Bezug auf Glauben sehr viel Missverständnisse, auch im christlichen Zeugnis. Und ich möchte einmal ganz kurz vier Missverständnisse in Bezug auf den Glauben ausführen, um dann zu sagen, was nun der wahre, biblische, rettende Glaube ist. Denn das ist schon entscheidend. Wenn der Jesus so klar sagt, dass es ein Kind verstehen kann, aber auch ein Universitätsprofessor nicht anders darauf reagieren kann, als wer an mich glaubt, der hat das Leben. Und wer nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Das erste Missverständnis möchte ich einmal das Sprachliche nennen. Und da werden wir mehr oder weniger manchmal alle mitschuldig. Ich ertappe mich immer wieder, dass wenn ich gefragt werde, wen geht denn nun der Omnibus, dass ich sage, ja, ich glaube, der geht um 2:30. Was habe ich aber dann schon gemacht? Ich habe schon einen großen Fehler gemacht in Bezug auf den Glauben. Wenn wir nämlich sagen, ich glaube, und wir wissen es nicht ganz genau, dann geben wir denen recht, die spöttisch sagen, Glauben heißt nichts oder mindestens nichts Genaues wissen. Wir sollten also nicht sagen, ich glaube, der geht um 2:30, wenn wir es nicht genau wissen, sondern ich vermute oder es wird wohl so sein. Das zweite Missverständnis aber ist viel schlimmer. Man hört heute oft hin und her einmal die Meinung, kommt auch in den Kirchentagen und überall so ziemlich zum Ausdruck, im Grunde genommen kommt es ja gar nicht so sehr darauf an, was man glaubt. Hauptsache ist, dass man glaubt. Ihr Lieben, an diesem Ausspruch ist natürlich ein Körnchen Wahrheit drin. Es wird uns jeder Arzt bestätigen können, dass ein Patient zum Beispiel viel größere Fortschritte macht, wenn er krank ist, wenn er selber ganz intensiv daran glaubt, ich werde wieder gesund. Und derjenige, der sagt, ich glaube überhaupt nichts, mit mir ist aus, dem geht's auch nicht so gut. Das nennt man, ich möchte es einmal so sagen, das psychologische Missverständnis des Glaubens. Ich möchte ein Beispiel klar machen. Jeder von uns war schon einmal im Krankenhaus. Ein Patient behauptete, er könnte nicht schlafen, wenn er keine Schlaftablette bekommt. Die Schwester bringt ihm eine schöne weiße Tablette. Er nimmt sie, schläft dann sehr ruhig ein und am anderen Morgen bedankt er sich bei seiner lieben Krankenschwester, dass sie eine Schlaftablette gebracht hat. Die Schwester sagt aber nichts, sie lächelt nur etwas. Sie hat nämlich keine Schlaftablette verabreicht, sondern eine weiße Schlemmkreidetablette, die zu Millionen hergestellt werden. Man nennt sie so die Azibo-Tabletten. Das sind einfach Tabletten, die zwar nichts Böses anrichten, aber auch nicht viel wirken, aber die psychologische Seite ist eindeutig erwiesen. Der Patient stellt sich darauf ein, ich habe jetzt eine Schlaftablette bekommen, die muss also spätestens in 10 Minuten wirken und dann merkt er, ich werde schon ganz ruhig und dann schläft er ein. Ihr Lieben, und warum erzähle ich Ihnen das? Manche Menschen meinen tatsächlich, der christliche Glaube sei so etwas wie eine psychologische Krücke, um im Leben über die Runden zu kommen. Und das ist der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube ist eine echte Hilfe. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da werden wir nicht psychologisch, philosophisch und auch nicht theologisch so weit gebracht, dass wir sagen, naja, dann wird ja alles gut werden. Nein, der christliche Glaube ist eine echte Hilfe. Das werde ich nachher noch aufzeigen. Das dritte Missverständnis ist hauptsächlich in unseren ostlichen Ländern, früher einmal kommunistisch-atheistischen Länder sehr stark verbreitet. Auch heute noch in der DDR kann man das, ehemaligen DDR kann man das erkennen. Das lautet so, der Glaube fängt dort an, wo der Verstand aufhört. Und man sagt dann oft einmal spöttisch, wenn man zu einer Evangelisation geht, wenn man zu einer christlichen Verkündigung geht, ist es am besten, man gibt samt dem Mantel auch den Verstand ab an der Garderobe, denn das, was einem ja da zugemutet wird von der Bibel, das kann man doch einem heutigen modernen im 20. Jahrhundert noch bald im 21. Jahrhundert nicht zumuten. Lieben, was sagt denn uns aber das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt tatsächlich, dass wir Gott nur kennenlernen können, wenn wir glauben, dass er der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Wir haben in Deutschland leider eine sehr, sehr starke Verbreitung der sogenannten Evolutionslehre. Das heißt, die Lehre, dass die Welt nicht durch Gott entstanden ist, wie es in der Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, sondern dass alles durch Zufall entstanden sei. Ich möchte mich jetzt auf diese Lehre nicht festlegen, aber sie sagt eben vereinfacht so, es war einmal ein Urknall und dann kam ein Urschleim und durch Selektion und Mutation und vielen Milliarden Jahren gemischt zusammen ist alles aus Zufall entstanden. Aus dem Nichts der heutige Mensch. Zufall. Ihr Lieben, es gibt heute, Gott sei Dank dürfen wir sagen, vor allen Dingen in Amerika, eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, hochkarätiger Art, die eindeutig widerlegen, dass die Evolutionslehre nicht stimmt. Deshalb sollten wir nicht von der Evolutionslehre sprechen, sondern wir sollten von einer Evolutionshypothese sprechen. Es ist nämlich nicht wissenschaftlich erwiesen. Und deshalb finde ich es großartig, dass in Amerika heute in manchen Staaten schon auf Druck der Bevölkerung neben der Evolutionstheorie auch der biblische Schöpfungsbericht gelehrt werden muss. Unter dem Gesichtspunkt, wir wollen haben, dass sich die jungen Menschen entscheiden können, ob sie als Evolutionisten gottlos leben wollen oder ob sie aufgrund des Schöpfungsberichtes an den Gott glauben wollen, der die Welten geschaffen hat. Diese Aussage von der intellektuellen Missverständnis kann man sehr einfach korrigieren. Der Glaube fängt nämlich nicht dort an, wo der Verstand aufhört, sondern wo der Widerstand gegen Gott aufhört. Dort fängt der Glaube an. In dem Moment, wo der Widerstand gegen Gott aufhört, wo ich mich bemühe, einmal nachzudenken, ob es nicht eben statt einem Urknall oder Urschleim eben nicht doch einen persönlichen Gott, einen Schöpfergott geben kann, der mich geschaffen hat. Da fängt der Glaube an. Ganz abgesehen von allem, wenn Sie einen hochkarätigen Wissenschaftler fragen, ob er Ihnen beweisen kann, dass es einen Gott gibt oder dass es keinen Gott gibt, dann muss er, wenn er ehrlich ist, sagen, die Frage ist im Ansatzpunkt falsch gestellt an einen Wissenschaftler. Denn ein Wissenschaftler ist nicht dazu da, zu entscheiden, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Ich bin ja nun als Ingenieur mit diesen Dingen so ein bisschen vertraut. Ein Wissenschaftler ist dazu da, das zu erforschen, was man aufgrund des menschlichen Verständnisses, des menschlichen Geistes experimentell untersuchen kann, ob das die Quantentheorie ist, ob das in der Elektronik die letzten Geheimnisse des Atoms sind, spielt keine Rolle, aber er muss untersuchen, nach welcher Gesetzmäßigkeit das abläuft, dann muss er genügend Versuche machen, ob dieses Gesetzmäßige immer wieder eintritt und dann kann er sagen, wir haben festgestellt, so und so und so ist es. Aber einen Gott untersuchen zu wollen, womöglich im Reagenzglas oder auf der Schüttelprüfung, das ist genau lächerlich. Ich würde nie an einen Gott glauben, der sich von seinen Geschöpfen untersuchen lässt und nachher bestätigen lässt, jawohl, wir haben dich geprüft, du bist okay. Nein, ihr Lieben, so ist Gott nicht. An Gott kann man nur glauben, wenn man seine Existenz ernst nimmt und nach ihm fragt. Das letzte Missverständnis ist das christliche. Das kommt auch häufig vor. Das hört sich vielleicht so an, dass man sagt, ich glaube ja auch einiges, was in der Bibel steht. Ich habe zum Beispiel einen schönen Trauspruch oder Taufspruch oder Konfirmandenspruch bekommen und der hängt bei mir an der Wand und das, an dem hänge ich so gewissermaßen. Und dann meint man, wenn man so ein bisschen etwas für wahr hält, so ein Bibelvers und so weiter, das sei der rettende Glaube. Lieben, nun muss ich Ihnen etwas sagen, was Sie vielleicht erschrickt. Jakobus sagt, die Teufel, die glauben auch, dass es einen Gott gibt. Aber die machen etwas, was die meisten Menschen, die heute ungläubig sind, nicht machen. Die zittern nämlich, weil sie ganz genau wissen, und von Satan wird geschrieben, wenn er auf die Erde geworfen wird, dass er weiß, dass er wenig Zeit hat. Satan weiß auch ganz genau, dass es einen Gott gibt. Wir kennen doch die Begegnung, wie sie uns in Hiob geschrieben steht. Wie er frech kam und sagte, der Hiob, der wird schon absagen, wenn du ihn mir einmal gibst. Ihr Lieben, auch das christliche Missverständnis genügt nicht, um errettet zu werden. Aber nun möchte ich einmal sagen, was ist denn der echte Glaube? Das Wort Glaube kommt ja aus dem mittelhochdeutschen Wort geloben und früher sagte man globen. Die Fürsten hatten immer eine Wehrmacht, eine Soldatenmannschaft, eine Kompanie. Und diese Kompanie, die mussten ihrem Fürsten Treue geloben bis in den Tod. Sie mussten geloben. Und aus diesem Wort geloben kam dann Glauben und im Deutschen Glauben. Das heißt, der biblische Ausdruck für Glauben hat es immer mit einer Person zu tun, wenn wir von der Bibel sprechen. Da geht es nicht in erster Linie um eine Kirchenordnung, um eine Agenda, da geht es nicht um ein Dogma, da geht es auch nicht darum, dass wir verpflichtet werden, diesen und jenen Lehrsatz zu glauben, sondern die Bibel sagt immer, die Mitte des Glaubens ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Lieben, es gibt in der Welt viele Gläubige, die Mohammedaner glauben auch, der Shintoismus glaubt auch, der Buddhist glaubt auch. Es kommt nur darauf an, an was er glaubt oder an wen er glaubt. Und der christliche Glaube, der rettende Glaube, ist eben gebunden an die Person unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb sagt der Herr Jesus auch nicht in diesem Wort, wer an das glaubt, was ich auch einmal gesagt oder geschrieben habe, der wird errettet. Nein, er sagt, wer an mich glaubt, dass derjenige, der an Jesus Christus wirklich glaubt, im biblischen Sinne, dann selbstverständlich auch das glaubt, was im Worte Gottes geschrieben steht. Das gehört natürlich dazu. Nun haben wir 5-mal gesungen in diesem Lied, O, dass du könntest glauben. Und da ist doch jetzt nun die Frage angebracht, kann nun wirklich jeder glauben oder gibt es Menschen, die nicht glauben können? Diese Frage will ich nicht voreilig mit Ja oder Nein beantworten, ich möchte Ihnen nur dazu sagen, im 1. Timotheus 2 steht geschrieben, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und im 2. Petrus 3 kennen wir die Aussage, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe und sich bekehre. Der Wille Gottes ist also ohne jede Frage, dass alle seiner Geschöpfe auch errettet werden. Gott hat den Menschen nicht für den Feuersee geschaffen. Gott wollte den Menschen nicht vernichten, sondern Gott wollte ihn im Garten Eden haben und Gemeinschaft mit ihm haben. Die Liebe Gottes ist so groß, dass er alle Menschen bei sich haben will, die er geschaffen hat. Deshalb, weil Gott will, dass alle errettet werden, muss im Grunde genommen auch jeder glauben können. Und so ist es auch. Es gibt keinen Menschen, der sagt, ich bin eben aufgrund meiner Erziehung, ich bin aufgrund meiner theologischen Verbogenheit nicht mehr in der Lage zu glauben. Das gibt es nicht. Es kann jeder glauben, wenn er will. Aber eines muss ich einschränken. Die Bibel sagt deutlich, dass Glaube eine echte, bußfertige Herzenshaltung voraussetzt. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel ausgerichtet hätte, sagt Psalm 66, dann hätte es Gott mir nicht gelingen lassen. Und in Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünden, seine Übertretungen verbergen will, dem wird es nicht gelingen. Wir sehen also, es gibt zwar keine Menschen, die nicht glauben können, aber es gibt Menschen, die Hindernisse in ihrem Glaubensleben aufbauen und die nicht überwinden. Und diese Hindernisse sind unbekannte Schuld und Sünde. Wer in der Sünde verharrt, wer in der Sünde lebt, der kann nicht glauben. Und deshalb ist der erste Schritt, den wir jetzt einmal betrachten wollen, ich habe gestern das schon einmal angeführt, der erste Schritt, um zum biblischen rettenden Glauben zu kommen, ist die Erkenntnis, ich bin ein verlorener Sünder. Ich brauche Gnade. Ohne diese Erkenntnis kommt niemand zum Glauben. Das ist ja auch ganz natürlich. Es wird auch keiner um Gnade bitten, wenn er gar nicht verurteilt ist. Es wird auch keiner SOS funken, rette meine Seele, wenn er nicht weiß, dass er verloren ist. Deshalb ist die Erkenntnis unseres verlorenen Zustandes die erste Voraussetzung, die Gott gibt, indem er sagt, da ist keiner, der ohne Sünde ist. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das Zweite, wir müssen aber nicht nur erkennen, sondern wir müssen auch bekennen. Und das ist schon viel schwieriger. Ihr Lieben, dass wir Sünder sind, so, das wird ja oft einmal so etwas pauschal gesagt, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Wisst ihr, das ist aber keine so echte Sündenerkenntnis, wie das Gott haben will. Wenn man das so im Sprechchor mit Großen sagt, und das sagt ja auch jeder, wenn man sagt, ob er schon Vergebung seiner Sünden hat. Dann lächelt er, sagt, wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Lieben, das ist keine echte Buße. Die Bibel erwartet von uns, dass wir persönlich echt einmal bekennen. Und je klarer und ehrlicher wir unsere Sünde bekennen, je besser und klarer werden wir dann auch die Sündenbefreiung erfahren. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das nicht so wischiwaschi machen, sondern dass das ganz persönlich geschieht. Dass wir unsere Schuld und Sünde unserem Herrn und Heiland Jesus Christus bekennen. Und wenn wir das ehrlich tun, es ist immer eine Hilfe, wenn man es mit dem Seelsorger macht, Geburtshelfer. Es kann ja nur Geburtshilfe sein. Aber entscheidend ist, dass wir bereit sind, unsere Schuld und Sünde zu bekennen und sie dem Herrn zu sagen und ihn um Vergebung bitten. Und dann tut Gott das Wunder, das hat er uns versprochen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ehrlich, aufrichtig, wenn wir Buße tun, so wie wir das gestern gehört haben, im Aufrichtung des Kreuzes, im Aufblick zu dem Gekreuzigten, dann ist der Herr treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel nennt das Bekehrung, Umkehr, Buße. Es ist das neue Leben. Es gibt viele Ausdrücke, aber es ist immer das Gleiche. Ehrlich werden vor sich selbst, vor einem heiligen Gott, bekennen und dann um Vergebung bitten. Es kommt der dritte Punkt und der ist wohl der schwierigste. Es genügt nicht, wenn ich jetzt meine Sünde bekenne. Der dritte Schritt ist jetzt, ich muss jetzt einen Schritt weitergehen und es jetzt wirklich im Vertrauen auf das, was Jesus Christus sagt, das, was die Bibel mir zuspricht, das persönlich im Glauben in Anspruch nehmen. Ich denke noch sehr gut daran, als ich unsere heimgegangene Schwester Frau Dr. Wasserzug gehört habe, drüben im Speisesaal. Da hat sie noch einmal eine Ansprache gehalten, hat gesagt, ihr lieben Gäste, ihr müsst wissen, dass der Herr Jesus euer Heiland ist. Dann sagte sie, du musst wissen, dass er dein Heiland ist. Du musst wissen, dass er deine Sünde auf sich genommen hat. Du musst wissen, dass sein Blut für dich geflossen ist. Und da hat sie genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es genügt nicht eine allgemeine christliche Erkenntnis, dass Jesus Christus gestorben ist. Das ist er. Es genügt auch nicht, dass man weiß, der Herr Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Das ist er auch. Echt wird es nur dann auf mich bezogen, wenn ich sagen kann, er ist für mich, für meine Sünde gestorben. Und da kommt es darauf an, ob ich das nun, nachdem ich meine Schuld und Sünde bekannt habe, jetzt auch als dritten Schritt im Glauben annehme und dann danken kann. Sehen Sie, Glaube ist nicht eine Anstrengung des Menschen. Natürlich, die Voraussetzung muss gegeben sein, die Aufrichtigkeit des Herzens muss gegeben sein. Aber wenn Gott in seiner Liebe ein Menschenherz sieht, was aufrichtig Buße tut und sein Herz ihm öffnet, dann kommt er uns entgegen, indem er uns rein wäscht von aller Sünde. Das meinte Herr Jesus, wenn er in Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und sie auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt, wenn Gott ein bußfertiges Herz sieht, dann gießt er seine Liebe, seinen Segen, seinen Heiligen Geist in dieses Herz aus, nachdem es rein gewaschen wurde durch das Blut Jesu Christi. Denn Johannes sagt es, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wäscht uns rein von aller Sünde. Es gibt keine andere Methode, keine eigene Leistung, keine Anstrengung, keine guten Werke. Es gibt nur eine Möglichkeit, gewaschen zu werden von der Sünde, und das ist das Blut Jesu Christi. Und deshalb muss in der Evangeliumsverkündigung und muss in der Verkündigung des Glaubens eben gesagt werden, das Blut Jesu Christi ist das, was uns reinwäscht. Und wer das im Glauben annimmt, der erfährt das Wunder der Wiedergeburt. Und dann werden wir beim gestrigen Abend, ich kann nicht alles auf einmal sagen, ich wollte das noch einmal erklären, dann gießt Gott seinen Heiligen Geist in unser Herz aus. Römer 5, Vers 5. Und mit seinem Heiligen Geist seine Liebe. Und dann gilt das wunderbare, befreiende Wort des Apostels Paulus, 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, die neue Schöpfung, Christus in uns, der Reichtum der Herrlichkeit, Christus in uns, das ist das Wunder. Ihr Lieben, und nur wer das erlebt hat, der wird einmal dabei sein, droben in der Herrlichkeit, der wird auch dabei sein, wenn die Entrückung, auf die wir doch schon warten,